oder noch mehr. Also hier muss es nicht ganz so laut sein. Das war da manchmal nicht richtig zu verstehen gestern, deswegen fällt mir das gerade ein. Also sollte immer so ein bisschen passen, was wir machen. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst ja im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen des dreieinigen Gottes. Wir fühlen uns verbunden und sind verbunden mit allen Christen auf dieser Welt, die diesen Glauben teilen. Ja, ich will zu Anfang einmal noch mal kurz beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben oder aufstehen, wie ihr möchtet. Lieber Vater, wir danken dir noch einmal jetzt, dass wir hier zusammen sein können, Herr. Wir danken dir für alles, was du uns in diesem Augenblick gibst, Herr. Frieden, Freiheit, deine Gemeinschaft. Ja, einfach, dass wir vor dir, mit dir hier eine gute Zeit haben können. Dass wir hier uns im Augenblick von nichts fürchten müssten, Herr. Du bist hier, dein Reich ist hier, du bist in diese Welt gekommen, Herr, und hast dein Reich aufgerichtet, jetzt schon. Wir sind jetzt schon Bürger deines Reiches, so wie wir Bürger dieses Landes sind, Herr. Bitten dich, dass du uns jetzt einfach Entspannung gibst, Herr, in deiner Gegenwart und dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen von uns. Lass uns einen kleinen Moment still sein und darauf achten. Achte darauf, ob Gott dir etwas sagen möchte, ob du etwas mitnehmen darfst, noch bevor ich weiter rede und weiter predige. Vielleicht möchte Gott dir einfach persönlich etwas mitteilen durch seinen Geist in deine Gedanken hinein. Einen kleinen Moment Ruhe. Geworden bist, kannst du zu Hause damit weitermachen. Ne? Es ist auch dort möglich, dass Gott zu dir redet. Einmal durch die Bibel sowieso. Sehr gut, wenn wir in unserem Leben schon viel Bibel gelesen haben. Wer das noch nicht gemacht hat, du kannst das noch nachholen. Und es ist auch gut, wenn wir das immer wieder tun. Weil Gott spricht durch die Bibel, durch, wie wir sagen, sein Wort, spricht er sehr deutlich und sehr klar zu vielen von uns. Probier es aus. Macht Sinn, wenn man so ein bisschen mehr in der Bibel gelesen hat, wird immer besser dann. Das Zweite ist auch das Hören auf Gottes Stimme. Macht auch Sinn, ne? Wenn du es schon mal erlebt hast. Es gibt so Situationen, wo ich das oft erlebt habe. Oft sonntags morgens unter der Dusche, habe ich schon öfter erzählt. Ich hatte mir was vorgenommen, was ich predigen, was ich sagen wollte. Und plötzlich unter der Dusche, das war dann meistens schon ziemlich spät, ziemlich dicht am Gottesdienst, hat Gott mir dann was anderes gesagt, ne? Ich habe immer gedacht, ich bin nicht ganz normal, aber nachdem ich gestern mal wieder auf einer sogenannten prophetischen Konferenz war, das hört sich sehr großartig an, prophetische Konferenz, da geht es einfach darum, wie Gott zu uns redet. Für viele von uns ist das ganz normal, ne? Dass neben dem Reden durch die Bibel auch Gott dir plötzlich einen Bibelvers einfach so in den Kopf gibt, dich daran erinnert und dann sagt dir was oder irgendetwas, was du passiert in deinem Alltag, dann redet Gott zu dir. Ne? Das weißt du manchmal gar nicht so genau. Deswegen nimmst du es manchmal auch nicht so ernst. Und mir ist das auch nicht immer so bewusst, ne? Ganz ehrlich. Aber ich habe das gerade in der letzten Zeit öfter mal wieder erlebt. Und gestern bin ich daran erinnert worden, wie normal das für mich ist, dass Jesus zu mir redet, dass der Geist Gottes zu mir spricht. Könnt ihr was mit anfangen? Das ist so fürchterlich normal. Aber es ist nicht so abgefahren, wie ich mir das früher manchmal gewünscht habe, wisst ihr? Früher hätte ich mir gewünscht, so, ne, dass es rappelt im Karton, hätten wir früher gesagt. Ne, so. Oder dass es brummt, dass es nicht nur die Lautsprecher sind, die da brummen im Gottesdienst, ne, sondern da war doch auch noch irgendwie das Säuseln des Heiligen Geistes und das Sausen des Windes zu hören. Kennt ihr das alle noch, ihr lieben Pfingstler? Wir wissen es nicht genau. Ne? Wir nehmen es an, dass es da auch noch mal mehr gibt als das Brummen der Lautsprecher. Viele von uns haben das erlebt, aber auch das nützt mir nicht unbedingt montagmorgens was, wenn ich zwar, ne, ich kann die Lautsprecher zwar brummen lassen, aber deswegen ist noch nichts, hat Jesus immer noch nicht zu mir gesprochen. Aber Jesus will zu mir sprechen und er macht das auch. So, ja, warum erzähle ich das? Weil ich eigentlich auch bei dieser Predigt, manchmal habe ich mich gefragt, so zwischendurch, Ulrich, was machst du da eigentlich, ne? Wie kommst du eigentlich zu deinen Predigten und was redest du dann da? Was ist denn das? Und dann höre ich Karl gerne mal mit der Predigt, ne? Und dann denke ich, ey, meine Güte, Ulrich, vielleicht solltest du es lieber bleiben lassen, ne? Weil es so ist, dass es Leute gibt, die wirklich besser predigen als ich. Das ist jetzt, da will ich jetzt nicht haschen danach, dass mir jemand sagt, oh, du machst das aber auch ganz gut, Ulrich. Das höre ich oft genug. Ja, irgendwie mache ich das auch ganz gut, aber ich bin jetzt nicht der tolle Prediger im Sinne von, so haben wir das gelernt. Sondern das, was ich manchmal weitergebe und das, was da manchmal Sinn für den einen oder anderen von euch macht, das ist üblicherweise etwas, was ich mir selber nicht so richtig erklären kann. So, und wofür spricht das, wenn trotz alledem Menschen angesprochen und bewegt werden durch eine Predigt, zum Beispiel durch meine? Dass Gott zu dem einen oder anderen spricht durch meine Predigt oder durch irgendeine Predigt. Was ist das? Da ist es so, dass Gott selbst, das ist prophetisch, würde ich mal sagen. Also Gott spricht in dein Leben, ne? Ohne dass vielleicht der Prediger so richtig weiß, was das, was er gerade erzählt hat, dass es, was das für dich bedeuten kann. Ne? Dann wird die Sache lustig. Hast du das schon mal erlebt? Dass du dir eine Predigt angehört hast, du konntest ja eigentlich so gar nicht viel mit anfangen, aber an einer einzigen bestimmten Stelle hat Gott dir etwas mitgegeben. Ne? Also, so viel zum Thema prophetisch und so. Wollte ich nochmal sagen. Also achte drauf, wenn Gott dir etwas sagen möchte, gib ihm Gelegenheit dazu. Das kann durch in einer ganz stillen Situation sein oder halt unter der Dusche. Gott hat mir auch was gesagt diese Woche, eine Kleinigkeit, also hat mir ganz mehrere Sachen so mitgeteilt, zugezwinkert, aber eine Sache, die habe ich mir gemerkt dafür, weil ich da heute Morgen drauf eingehen möchte. Und zwar habe ich mich am Donnerstag, war das, ich habe das einigen schon erzählt, da war ich sehr erschöpft. Bist du auch manchmal erschöpft? Immer. Vom Arbeiten, vom Alter, vom zu viel Fernsehen gucken, ich weiß es nicht. Ne? Von irgendwas. Erschöpft einfach. Und ich war diese Woche erschöpft, weil ich eben ein bisschen auf YouTube rumgeguckt habe. Das ist ein bisschen her, dass Gott mich gefragt hat, habe das schon öfter erzählt, ob ich noch weiter Pastor sein möchte oder noch weiter Pastor sein. Also ob ich noch der Ulrich bin, der sich mit ihm zusammen um irgendwelche Angelegenheiten kümmern möchte. Das ist ja nun schon seit 50 Jahren so mit Unterbrechung. Und hat mich echt gefragt, ist noch nicht ein Jahr her oder so, ich weiß es nicht, willst du das noch, Ulrich? Ganz konkret, auch so prophetisch, wo ich dachte, ups, ne? So was Natürliches und so ein klares Reden Gottes. Da hat er mich gefragt, willst du noch weitermachen? Und ich habe kurz gar nicht überlegt, ich habe gesagt, ja, ich will das, das will ich, ne? Das ist mein Leben, das will ich weitermachen. Ich möchte mit dir zusammen so weitermachen, bis ich vom Trecker falle, ne? Ich habe nicht die Absicht, damit aufzuhören. Und dann wusste ich aber gar nicht, was ich rede, weil seitdem ist meine Arbeit noch mal viel mehr geworden. Und da bin ich mit, meine ich meine Arbeit für Jesus, ne? Meine Arbeit als Pastor, als Mensch, der durch den Gott manchmal im Leben anderer Leute rumrührt. Meine Arbeit ist viel mehr geworden. Und in dieser Woche war das so, dass ich habe mich ganz bewusst mit dem Internet beschäftigt. Ich habe da gar keine Lust zu YouTube nach Dinger zu gucken. Aber man muss das mal machen, wisst ihr? Wenn man in unserer Satzung steht, dass ich die geistliche Leitung der Gemeinde habe. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Was ist eine geistliche Leitung? Wir sind ja schließlich, ne? Bin ich der Chef oder was? Oder weiß ich alles? Oder habe ich für alles die richtige Antwort? Ne? Also, aber das habe ich sicher nicht. Aber ich bin verpflichtet, zumindest zu versuchen, eine brauchbare und halbwegs richtige Antwort auf alle Fragen zu haben. Stimmt das? Gilt für jeden von euch auch. Ne? Wir als Christen sollen nämlich, das ist die schöne Jahreslosung, und an die hat, mit der hat Gott mich diese Woche nochmal schockiert. Wisst ihr die Jahreslosung? Haben wir schon tausendmal. Prüfet alles und das Gute behaltet. So, als ich also schon ziemlich fertig war von dem ganzen Zeugs, was ich auf YouTube gesehen habe, da springst du ja von einem, das schon mal, einige von euch machen das ja, du springst von einem zum anderen und blickst überhaupt nicht mehr durch. Ne? Der eine sagt hü, der andere sagt hot. Und ich als kleiner Ulrich völlig unwissend stand da plötzlich drin und habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie willst du denn damit fertig werden? Wie willst du denn damit überhaupt umgehen? So extrem unterschiedliche Haltungen, Hass, Streit, Niedertracht von Leuten, die ich als jugendlicher Christ fast angebetet habe. Die hauen im Internet Sachen raus, dass mir Angst und Bange wird. So. Das war meine Situation. Und da war ich plötzlich der ganz kleine Ulrich, der gesagt hat, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass diese Menschen so voller Gift, Galle und Gift sind und dass Christen untereinander über die Welt, über alle möglichen Leute, über andere Christen so viel Zeugs verbreiten. So, das war meine Situation und ich hatte Lust, abzuscheiden, ich hatte Lust, mich zur Ruhe zu setzen. Ne? Ich hätte am liebsten gesagt, Mann, was habe ich da gesagt, ne? Dass du mich gefragt hast, wolltest du noch weitermachen oder lieber nach Spanien in Ruhe, in der Sonne sitzen, Ulrich? So, und da, was? Da habe ich gesagt, ey, das kann nicht sein. Und da sagte plötzlich, ich sag mal so jetzt, ne, da sagte Jesus zu mir, ne, kann man ja mal so sagen, mir war so, als wenn Jesus zu mir sagt, er wundert sich, denn eigentlich im Grunde hat er gesagt, ja, dieses Mal, ne, in diesem Jahr passt die Jahreslosung. Habt ihr verstanden? Also für mich jedenfalls. In diesem Jahr habe ich so viel Kram gehört, wie in meinem ganzen Christenleben nicht. Wie seit 1973, 74 nicht. Ich habe den ganzen Mist schon mal gehört, ne, wisst ihr? In den 50 Jahren. Aber jetzt kriege ich das alles auf einmal verpasst, weil ich Trottel auf YouTube danach gesucht habe. Ne? Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Das war schon immer da. Ich habe das alles, schon fast alles, was da drin vorkommt, habe ich schon hinter mir. Und jetzt gucke ich mir das an und muss sagen, nochmal, willst du das alles nochmal? Willst du dich nochmal mit allem Einzelnen befassen, Ulrich? Und dann sagt Jesus zu mir, die Jahreslosung, ne? Die passt schon. Prüfet alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Da musste ich akzeptieren, dass ich ein bisschen fleißiger wieder werden muss, was das betrifft, und mich fragen muss, was mache ich mit dem ganzen Kram? Der erste Punkt war dann, prüft alles. Darf man ja mal sagen, wenn ich alles prüfen soll, ich, ne, und du auch als Christ, dann gute Nacht, aber ich kann mich davor nicht verstecken, sondern ich muss mich ja der Aufgabe stellen. Und das habe ich so ein bisschen jetzt gemacht und mich gefragt, Mann, wie war das denn nochmal? Und wie fängt man denn da am besten an? Ne? Wie fängt man denn da am besten an? Ja, ist ein Bild dann eingefallen, ne? Weil ich so darüber nachgedacht habe, die vielen Jahre und all die Dinge und dass die alle wiederkommen. Und dann irgendwann mal habe ich eine Lehre als Betriebsschlosser gemacht, das wisst ihr, ne? Und in dieser Lehre habe ich ein paar Sachen gelernt. Die weiß ich noch bis heute. Habt ihr auch mal eine Lehre gemacht? Krankenbruder und Schwester und so? Ja? Und wisst ihr davon noch was? In Deutschland muss man allen Ernstes erwarten, sie meistens noch von einem, wenn man irgendwas halbwegs Wichtiges macht, ne? Oder auch nicht. Ganz oft wird verlangt, dass du was gelernt hast, ne? Als ich als Schlosser angefangen habe, ne, als Lehrling, habe ich mich total als Schlosser gefühlt. Ich hatte eine blaue Hose an, eine blaue Jacke, da stand sogar der Firmenname drauf. Und ich lief mit den anderen Schlossern durch die Bude. Ich war 16 Jahre alt und die anderen waren so alle uralt. 22 oder 42, ne, 42, 50, 100 vielleicht. Bei manchen habe ich gedacht, die waren im Ersten Weltkrieg schon dabei. Es ging aber 1976, passte das nicht mehr. Ne? Die sahen so aus und die fühlten sich selber, glaube ich, auch so. Die waren fertig aus meiner Sicht. So, ich kann das heute verstehen, wie die sich gefühlt haben. Ne? So, und diese Leute, die wussten alles Mögliche, was ich noch nicht wusste. Ne? Aber ich habe mich als einer von ihnen gefühlt. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. So, weiß jemand von euch, was ein Stahlbohrer ist? Ein Bohrer aus Stahl, mit dem man durch Stahl bohren kann. Ist das möglich? Ist möglich. Und wisst ihr, wenn du den Stahlbohrer genommen hast und hast durch den Stahl durchgebohrt, wisst ihr, wie der normalerweise danach erstmal nochmal aussieht? Genauso wie vorher. Du nimmst also Stahl und bohrst den durch Stahl, ne? Habt ihr mich verstanden? Da sagt doch jeder normale Mensch, wow, Ne? Kaum vorstellbar. Aber ich, früher haben sie die Schmiede als Zauberer, haben sie gesagt, das sind Zauberer. Ne? Die Schmiede im Mittelalter, die Schwerter geschmiedet haben. Und dann haben die, ein Schwert war plötzlich so, dass das andere Schwert kaputt war, wenn du damit drauf gehauen hast. Warum? Der Schmied wusste etwas. Ne? Das war keine Zauberei. Er hatte was gelernt. Nämlich, er wusste etwas über das Gefüge von Stahl. Also er wusste das nicht, was das Gefüge ist. Das haben wir gelernt, als ich Metaller gelernt habe. Ne? Stahlgefüge, dies und das. Aber er hatte aus Erfahrung, wusste er, was er mit dem Stahl machen muss, damit der Stahl hart genug ist, um anderem Stahl zu widerstehen. Ne? Oder irgendwas durchzuschneiden, also dass er stabil wird, dass die Klinge stabil war. Und diesen Vorgang nennt man, Gehärten nennt man den ganz genau. So, und wer das nie gehört hat, der versteht, wenn du den, der versteht nicht, warum der Bohrer durch den Stahl geht, ne? Wisst ihr, warum man den durchbohren kann. Und der weiß auch nicht, was er machen muss, wenn dieser Bohrer mal nicht mehr bohrt. Ne? Okay? Versteht ihr mich? Wenn ich das gar nicht weiß, jetzt bohrt der Bohrer auf einmal nicht mehr, dann muss ich sagen, oh, bohrt nicht mehr. Ah, das ist eigentlich stumpf, den müssen wir schärfen. Na gut, das Anschleifen ist schon schwer genug mit freier Hand. Ich lasse das jetzt mal weg. Man kann den also wieder anschleifen. So, dann hast du den angeschliffen und stellst fest, ist sofort wieder stumpf. Jetzt hast du ein Problem. Du hast nämlich keine Ahnung, ne? Weißt du, was ich meine? Hast keine Ahnung. Es sei denn, du hast das gelernt. Da reicht keine blaue Hose. Da reicht keine blaue Jacke und kein Firmenname auf der Jacke. Sondern kein anderer, mein Sohn sagt immer so, schön, wenn ein Erwachsener dabei ist, sagt mein fast 40-jähriger Sohn. Ne? Schön, wenn ein Erwachsener dabei ist. Schön, wenn einer dabei ist. Was machen wir denn jetzt, wenn wir nur noch einen Bohrer haben, der stumpf ist und der auch sofort wieder stumpf wird? Wir haben nur den einen Bohrer, das Problem muss gelöst werden. Kein Erwachsener da. So. Was musste also passieren mit dem kleinen Ulrich, damit er das Problem, damit man sagen könnte, du bist ein Geselle, dich kann man alleine arbeiten schicken. Du weißt, was du machen musst, wenn der Bohrer stumpf ist? Lernen. Geheimnisse lernen. Und üben. Also ich habe gelernt, was man machen muss, dass man den neu härten kann und auch wie man das machen kann. Auf 1200 Grad erhitzen, abschrecken, dann nochmal auf 500 Grad so ein bisschen anwärmen und dann abkühlen lassen. Dann hast du ihn wieder scharf. Jetzt habe ich noch vernachlässigt, dass der auch zu spröde werden kann und so weiter. Das weiß ich, das müsst ihr nicht wissen. Aber man muss wissen, was man tut. Ne? Habt ihr mich verstanden, wovon ich rede? So, jetzt reden wir mal davon. So ähnlich ging es mir, als ich mit 14 Jahren oder 30, ich bin mir immer nicht ganz sicher, als ich Christ wurde. Ich hatte eine blaue Latzhose, ich hatte eine blaue Jacke und ich wusste echt alles. Ist dir das auch so gegangen, als du Christ wurdest? Du hast ja eine wahnsinnige Offenbarung, ne? Ich bin ein Kind Gottes. Christus ist für mich. Gott ist für mich. Gott gibt es wirklich. Und der ist in mein Leben gekommen. Ich habe den erlebt. So. Und dann, irgendwann und irgendwie war es dann so in meinem Leben, so ein paar Mal, dass ich feststellen musste, oh, ist hier auch noch ein Erwachsener in der Nähe, ne? Ist noch nicht so fürchterlich lange her, da war ich zusammen mit einem evangelischen Pastor aus Diepholz hier, der immer noch hier ist, ich will den Namen mal nicht nennen, sonst kriegt er nachher noch Ärger. Da waren wir in einem Haus und da spukte es, ne? Okay, ehrlich gesagt, ich bin zwar irgendwie Pastor, ordinierter Pastor einer pfingstlichen Kirche, aber mit Spuken und so, mit allem Übernatürlichen, stehe ich immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Ne? Manchmal, wenn ich mich beim Sprachengebet erwische, wenn ich ganz alleine bin, sage ich, sag mal, Ulrich, bist du sicher? Ne? So. Und dann muss ich erleben, dass ich in mir drin, ich bin nicht so geübt mit all den Dingen, die ein erwachsener Christ eigentlich können sollte. Ich bin ja auch erst seit ungefähr etwas mehr als 50 Jahren Christ. So. Was machen wir, wenn es spukt? Was machen wir, wenn uns mal allen Ernstes, wir haben das in Deutschland nicht so oft, was würden wir denn machen, wenn uns ein Besessener begegnen würde, wo man sagt, ja, alles gut, Krankheit hin und her, aber es gibt so Situationen, ich habe das in meinem Leben schon gehabt, wo nicht mehr die Frage ist, was für eine psychische Erkrankung hat dieser Mensch, sondern der springt dir tatsächlich etwas Dämonisches entgegen. Das ist noch was anderes. Das suche ich nicht, ne? Ihr auch nicht, ne? Diese Begegnung. Aber wenn dir sowas passiert, dann stellst du plötzlich fest, du solltest doch wissen, was mache ich, wenn der Bohrer stumpf ist. Wissen wir, ich sage das nur ein Beispiel mit dem, es gibt tausend Sachen, wo die Frage ist, was ist falsch, was ist richtig? Zum Beispiel, gibt es überhaupt Dämonen? Ne? Wisst ihr? Hat euch das einer gesagt, als ihr Christen geworden seid? Glaubst du, dass es Dämonen gibt? Ich finde es jetzt nicht so wichtig, ist jetzt nur gerade das Beispiel. Ne? Oder müssen Frauen beim Beten Kopftücher tragen? Dürfen Männer in der Küche helfen? Wisst ihr, was ich meine? Haben sie euch das alles gesagt? Woher weißt du das denn, dass das, ob das falsch oder richtig ist, was du jetzt, wie du es jetzt lebst? So, und dann jetzt, leider habe ich ja nicht ewig Zeit, so. Aber, warum erzähle ich uns das alles? Wenn ich Christ geworden bin, dann bin ich so wie der Ulrich, als er seine Schlosserlehre begonnen hat. Ne? So ist das. Und wenn ich nichts lerne in den nächsten Jahren, ne? Also erstmal in der Lehre und auch danach, wenn ich nicht weiterkomme, dann werde ich auch nicht weiterkommen in dem Bereich. Dann werde ich immer sagen, ja, wenn ein Bohrer stumpf ist, dann ist er eben stumpf. Ne? Wisst ihr? Dann schmeißen wir den weg und fertig. Nein, ich darf möglicherweise etwas erleben und erlernen, was über meine Erfahrung hinausgeht. Und das Wort war, kleinen Moment, was habe ich denn eben gehabt? Prüfen. Jetzt habe ich es wieder. Ne? Das Wort war prüfen in der Jahreslosung. Und dann ist mir der Vers eingefallen aus Römer 12, Vers 2. Ich lese mit Vers 1 zusammen. Da schreibt Paulus Folgendes an eine Gemeinde. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt kommt der, das so in dem Kontext steht das, was er hier sagt. Und jetzt sagt er, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also dieser Vers, soll ich nochmal, den kannst du jetzt gerne mit nach Hause nehmen, dann liest du den durch und dann fängst du an. Dann liest du den nämlich, wenn du dich jetzt, wenn ich sage, versteh den oder nimm auf, was da drin steht, dann hast du was zu tun. Ne? Ist das richtig, was ich sage? Das sind also so viel aneinandergereiht in so einem kurzen Vers, wo ich sage, ja, schönen Dank auch. Ne? Was sagt er hier? Als allererstes sagt er, geht es hier um das Prüfen. Ne? Aber er sagt erstmal, nachdem wir gehört haben, dass wir unseren Leib Gott und dass das ein vernünftiger Gottesdienst ist, wenn wir unseren Leib und alles Gott hingeben. Dann sagt er als nächstes, und wir sollen etwas tun. Was sollen wir tun? Wir sollen uns nicht oder etwas nicht tun. Er fordert uns auf, etwas nicht zu tun. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ja was Aktives. Ne? Ich stelle mich nicht dieser Welt gleich. Also muss ich ja irgendwas anderes tun. Ne? Ich bin ja in dieser Welt. Also ich soll mich dieser Welt nicht gleichstellen. Und dann sagt er, sondern ändert euch, ändert euch, ändert euch. Also er sagt, wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen und im nächsten Moment sagt er, ändert euch, sondern ändert euch. Also, wenn Gott zu dir sagt, du sollst dich dieser Welt nicht gleichstellen, das hast du schon geahnt, das hast du schon mal gehört. Wer hat das schon mal gewusst, dass wir als Christen uns dieser Welt nicht gleichstellen sollen? Hm? So. Hier, und dann fragt man sich ja manchmal, oh Junge, Junge, wie mache ich das denn? Ist ja schön, ne? Dann gehe ich nämlich los. Jetzt sagt mir, ich habe gehört, Christen sollen sich der Welt nicht gleichstellen. Habe ich gleich, nachdem ich mich bekehrt habe, hat mir das einer gesagt. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Losrennen, ne? Losrennen. Ich renne los und stelle mich diese, um sofort damit anzufangen, mich dieser Welt nicht gleichzustellen. Stimmt das, was ich sage? Ich habe früher als erstes mir auf die Jacke geschrieben, New Life in Jesus, damit jeder wusste, ich bin anders. Ich war auch anders. Ich hatte lange Haare, hatte keine Ahnung, also weil ich so jung war. Ich sage nicht, dass hier jemand ist, der keine Ahnung hat. Also wenn ich mich mit 40, 50 oder 60 Jahren bekehre, Karl, ne, dann habe ich schon, dann habe ich schon ein bisschen Ahnung. Aber ich hatte echt keine Ahnung mit 13, 14. Ich hatte nur auf der Jacke stehen, New Life in Jesus. Und ich war der Ansicht, dass das nicht nur in St. Tölf im Jugendkreis bekannt sein darf, das mit Jesus. Deswegen sind wir nach Treber zur Kirche gegangen in den Jugendkreis, um denen das da auch zu sagen. Und der Pastor sagte, ich habe das schon erzählt zu mir, Pastor Behnke sagte zu ihm, ich glaube, der war nett und mochte mich auch, aber er sagte zu mir, ja, wir glauben auch an Jesus, hat er gesagt. Und ich, oh, wie ist doch gar nicht möglich. Die glauben auch an Jesus, ist doch ganz neu, kann doch nicht sein, dass die auch an Jesus glauben. Da sagte er, also dachte ich so. Und er sagte, wir glauben auch an Jesus, aber wir schreiben uns das nicht auf die Jacke. Ne? Da war ich ein bisschen gekränkt. Okay? Obwohl er ja natürlich, das ist ja nichts Böses, was er gesagt hat. Wir schreiben uns das nicht auf die Jacke. Also, wie mache ich das denn? Was heißt das denn, dass wir uns nicht dieser Welt gleichgestalten sollen? Es gibt auf der Straße, wenn ich durch Kloppenburg oder Vechta fahre, sehe ich junge Mädchen. Wisst ihr? Und ich sage jetzt nicht, dass sie ein Kopftuch tragen. Also ich rede von Christen, die erkenne ich. Ne? Ich sage nicht, dass sie ein Kopftuch tragen. Ne? Dann würde ich sofort erkennen, das sind russlandsdeutsche Baptistinnen oder Pfingsterinnen. Ne? Nein, ich erkenne die auch an den Klamotten, die tragen manchmal. Ne? Ohne Kopftuch. Kennt ihr das? Könnt ihr das auch?
Zeugen Jehovas.
Nee, Zeugen Jehovas, die kannst du nicht an Klamotten erkennen. So, also bestimmte Menschen kannst du, wollen äußerlich schon erkannt werden, ne? An der Art, wie sie sich kleiden. So, möchten sie so als wie Diakonissen oder Nonnen auch, ne? Und das gibt es eben in abgeschwächter Form, dass Leute so, das Einfachste ist, du schreibst es dir auf die Jacke, aber du kannst es auch anders machen, dass man erkennen kann, okay, ne? So, worum geht es dabei, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen? Paulus sagt es hier gleich dazu. Er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ne, ändert euch. Also, wir sollen uns ändern. Das mit der Jacke haben wir schon durch. Das heißt nicht in erster, jetzt ist nicht in erster Linie, dass wir unsere Kleidung ändern. Oder, viele von uns haben das gemacht. Ne, wisst ihr, ich habe meine Plattensammlung zweimal verbrannt. Ne? Wisst ihr? Weil klar war, dass das alles vom Teufel ist, ne? Die ganzen Lieder. So, zweimal verbrannt. Nach dem ersten Mal irgendwann habe ich mir die meisten wieder gekauft, weil ich es doch zu schade fand. Aber beim zweiten Mal dann endgültig, wahrscheinlich hätte ich mir die wieder gekauft, wenn es mich nicht gelangweilt hätte. Ich hatte jetzt an der Musik einfach kein Interesse mehr, sondern sonst wäre ich bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt auf die Idee gekommen, dass ich die vielleicht doch gerne haben möchte und auch haben darf. Was heißt ändert euch? Wir sollen uns ändern. Klasse. Früher habe ich vielleicht, war ich vielleicht Kommunist. Was werde ich dann jetzt? Faschist? Nee, wenn ich früher Kommunist war, was werde ich dann als Christ? Wie ändere ich mich? Ändere ich meine politische Ansicht? Ich werde Christ. Ne? Ich verändere mich in einen Christen. Wenn ich mein Leben verändere, wenn ich aufgefordert werde, dass ich mich ändern soll, dann geht es darum, dass ich mich ändere. Da steht nicht, dass ich die Welt ändere. Da steht auch nicht, dass ich Krieg gegen meine Nachbarn führen soll. Versteht ihr mich? Könnt ihr mit, ihr alten Christen, wenn ihr zurückdenkt an manche Geschichte, war das immer so, dass wir uns den Menschen angemessen gegenüber verhalten haben? Eben fiel das Wort Zeugen Jehovas, ne? Da denken viele von unseren Zeitgenossen, meine Güte, Hilfe, die Zeugen Jehovas kommen, ne? Hatten wir auch schon. Ich weiß, das sehe das noch zu Hause. Schöner Sonntag, die Sonne scheint und was passiert? Scheiße, die Zeugen Jehovas kommen, ne? Sonntagvormittag, wir waren ja nicht in der Kirche, oder selten damals, und ich war ein Kind und dann kamen die Zeugen Jehovas und dann haben wir echt alle weg vom Fenster, die klingelten nicht die Tür auf, bloß nicht die Tür aufmachen. Ne? Okay? Weil die uns unwahrscheinlich auf die Nerven gegangen sind und weil die auch echt, die wolltest du auch gar nicht im Haus haben, diese Leute, gar nicht ihre Botschaft. Du wolltest diese Menschen nicht im Haus haben und nicht die Art und Weise, wie sie dich belehren wollten. Könnt ihr mir folgen? Es gab Zeiten, da war ich auch so unterwegs. Da haben wir auch an Haustüren geklingelt, ne? Ja? Ein Freund von mir hat an der Haustür geklingelt und hat gesagt, bring dein Leben mit Gott in Ordnung, du wirst sterben. Dann sind die Leute auch gestorben, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Also, ich finde das jetzt nicht besonders toll, dass sie versteht mich richtig. Ich war schockiert damals über solche Sachen. Also, die Frage ist, wie soll ich mich denn ändern, wenn ich bis jetzt gut mit Menschen ausgekommen bin, wenn ich ein ganz netter war, wenn ich nette Freunde hatte und Nachbarn, was soll ich denn jetzt werden? Unfreundlich, abweisend, kalt, lieblos, was soll ich werden? Was soll ich denn überhaupt ändern? Mich, ne? Ich soll mich ändern. Und jetzt ist die Frage, wie denn bloß? Wohin? Wie soll ich denn werden? Was ist denn, wenn meine Nachbarn die 10 Gebote nicht alle einhalten? Was mache ich dann? Kennt ihr solche Leute in eurer Umgebung? Oder die rauchen? Oder irgendwas? Was mache ich da? Was mache ich, wenn mein Schwager draußen steht und trinkt da schön ein Bier und sagt, hallo Ulrich, na, willst auch eins? Was mache ich denn dann? Ja. Dann sage ich, ganz früh habe ich mal Leuten gesagt, die kamen von der Landjugend Aschen, die klingelten an meiner Haustür und die wollten den Baum, den sie gepflanzt hatten, begießen. Kennt ihr diesen Baum? Ja. Ja? Die wollten den Baum begießen. Ich wusste, damals war ich nicht so weltlich wie heute. Ich wusste genau, was zu tun ist. Die klingeln an der Haustür, ich mache die Haustür auf und ich sage, wir machen da nicht mit, ne? Wir glauben an Jesus Christus. Und die, wir kennen Schwester so und so, also von dem katholischen Altersheim nebenan. Völlig entsetzt, ne? Aber meine Botschaft ist angekommen. Wir machen da nicht mit, wir glauben an Jesus Christus, rums, ne? So, das konnte ich gut. Die ganzen ersten Jahrzehnte meines Christseins konnte ich das unwahrscheinlich gut. Leute vor den Kopf stoßen, Leute aburteilen und alles Dinge, wo ich heute sagen muss, je älter ich werde, ihr Lieben, vielleicht ist das mein Problem, je älter ich werde, desto klarer wird mir, was ich ändern muss und wen ich ändern muss und wer mein Feind ist und wer nicht. Wer hält dich davon ab, Christus nachzufolgen? Wer? Der Staat? Die Regierung? Wird es besser, wenn die AfD an der Regierung ist? Kannst du dann besser als Christ leben? Oder wenn die Linken dran sind? Oder wenn gar keiner mehr regiert? Wenn wir einen König haben? Wer hält dich davon ab, als Bürger des Reiches Gottes hier so zu leben, dass den anderen das Blech wegfliegt? Wer hält dich davon ab, Christus darzustellen? Wer hält mich davon ab? Hältst du mich davon ab, weil du so langweilig bist, Dieter? Verstehst du? Und eigentlich bin ich ein ganz toller, ich liebe Jesus und so, aber mit euch ist nichts zu machen. Versteht ihr, was soll man auch als Pastor dann mit so einer Gemeinde? Wisst ihr, was ich meine? Was für ein Elend. Wie gestraft bin ich doch von Gott. Warum eigentlich? Weiß ich auch nicht. Versteht ihr? Was ist das? Er sagt uns, was wir tun sollen. Er sagt, er ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Ändere dich durch die Erneuerung deines Sinnes. Und jetzt pass aber auf, wie du deinen Sinn änderst, lieber Christ. Als ich Christ geworden bin, war ich erstmal, wow, Jesus. So, und danach, wisst ihr, habe ich mir alles Mögliche angewöhnt. Zeitweise habe ich das massiv vertreten, dass jemand, der in Sprachen betet, ne, vom Teufel besessen ist oder von einem Dämon. Schon mal gehört? Guck ins Internet. Wie heißen sie noch, Renate? Immer noch da, die sind immer noch da, die Jungs. Alexander Seibel weiß ich nicht, aber es gibt so ein paar Prediger, die bis heute nichts anderes zu tun haben, als auf der charismatischen Bewegung, den Pfingstlern, den Geist und deren Betonung, deren Schwerpunkt rumzureiten. Jetzt gibt es das Internet, seitdem läuft das noch viel besser. Aber das gab es auch schon in den 70er Jahren, da wurde uns beigebracht. Und ich habe erstmal immer das, was mir einer gesagt hat, geglaubt. Was haltet ihr denn davon? Erst haben wir gesagt, okay, so, klasse, dies, das, jenes. Und immer wenn einer kam, nee, das geht aber nicht. Ne? Lange Haare, da habe ich nicht drauf gehört, weil ich rebellisch war. Aber da haben mir welche gesagt, lange Haare, ein Christ kann keine langen Haare haben. Und diese Geschichten mit dem Sprachengebet und so weiter und so fort. Streitereien darüber, wann Jesus wiederkommt. Nicht das Zeitpunkt, wurde damals nicht gesagt. Also den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, den haben die Zeugen Jehovas benannt und die Siebentagsadventisten, 1900 sonst was und ein paar andere, immer wieder. Aber das war nicht das Thema. Es wurde darüber gestritten, ob Jesus vor der großen Trübsal wiederkommt, in der Mitte der großen Trübsal, nee, ob die Entrückung vor der großen Trübsal ist oder in der Mitte der großen Trübsal oder am Ende der großen Trübsal. Jetzt fragst du, was ist die große Trübsal, ne? Richtig? Kannst du dich mit beschäftigen? Ob das damit gemeint ist, mit der Erneuerung deines Sinnes, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich glaube, mit der Erneuerung unseres Sinnes ist gemeint, dass wir aufhören, in der Art und Weise der Welt zu denken und unserer sündigen Natur. Macht euch nicht gleich dieser Welt. Was ist die Welt? Von deren Art und Weise und Denkweise und Wesen ich mich abwenden soll und wo ich einen anderen Sinn bekommen soll. Was ist diese Welt? Ich habe da drüber jetzt aktuell nochmal drüber nachgedacht. Da gibt es vieles dazu zu sagen. Aber die Welt meint in jedem Fall, ist an dieser Stelle so etwas gemeint wie das, was wir um uns herum haben, worin wir leben. Also, die Welt ist... Wer ist die Welt? Die Regierung? Wer ist die Welt? Die Regierung? Die Linken? Ist das die Welt? Die ganzen Gender-Dings da, ist das Welt? Oder sind die Rechten Welt? Ja, die Linken sind Welt, die Rechten sind Welt, die ganze Art und Weise, wie gedacht wird, ist Welt. Wisst ihr, das ist alles Welt. So, und wir sollen nicht uns in der Art und Weise dieser Welt bewegen. Das heißt, wir sollen uns an dem Zirkus nicht beteiligen, der hier stattfindet, weil wir etwas Wichtigeres zu tun haben. Wir dürfen wählen und so, das meine ich nicht. Wir dürfen auch eine politische Meinung haben. Aber wir sollen uns an den Kämpfen dieser Welt, an den Auseinandersetzungen dieser Welt, in denen sollen wir uns nicht verlieren, weil wir Bürger eines anderen Reiches sind. Und wir sollen, ich kriege das nicht mehr alles hin hier heute, wir sollen als Bürger dieses Reiches uns in dieser Welt so verhalten, dass die Leute, die nur Bürger dieser Welt sind, an uns etwas sehen, was ihnen Hoffnung macht, an Gott zu glauben, was ihnen Hoffnung macht, Mut gibt, auch zu fragen, gibt es da noch was anderes? Also, ganz kurz. Also Jesus, ne, wurde von Pilatus gefragt, als die Juden ihn ausgeliefert haben, da fragt, also zu dem Thema mit dieser Welt, ne, macht euch nicht dieser Welt gleich, dafür will ich das mal gerne als Beispiel nehmen. Was ist damit gemeint? Jesus war ja Jude, lebte in Galiläa, Judäa, dann war in Jerusalem als jüdischer Mensch. So, Jesus stand da, war von den Juden zu Pilatus gebracht worden, weil Pilatus sollte Jesus zum Tode verurteilen, weil die Juden das nicht selber durften. So, und Pilatus so, was ist denn mit dem, ne? Ja, würden wir den zu dir bringen, wenn das nicht ein Übeltäter wäre, also los, mach mal. Gut, dann geht Pilatus zu Jesus und fragt ihn. Er sagt, dann nehmt ihr ihn doch und richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. Und die sagen, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. Und dann sagt, zwei Verse weiter, heißt es, Pilatus ging wieder in das Prätorium, also rein in die Bude, hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Dann sagt Pilatus, bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er, wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagt zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Geht noch weiter, der Vers. Da begegnen sich zwei Welten, wisst ihr? Pilatus schaut Jesus an aus der Sicht dieser Welt, ganz normal. Und verhält sich auch ganz normal. Sagt, mein Junge, gib mir doch irgendeinen Grund, dass ich dich nicht hinrichten muss. Was ist denn das für ein Kram, sagt er. Du bist hier der König, wenn du der König bist, dann zeig das mal. Und wenn du es nicht bist, dann lass es. Dann sagt Jesus, nee, ich bin wohl ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, und wenn Jesus selber das vor Pilatus gesagt hat, dann frage ich dich, was ist gemeint, wenn Paulus davon redet in unserem Predigtext, wenn Paulus davon spricht und sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, ne? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, bewegt euch nicht in den Regeln dieser Welt. Jesus hat sich in den Regeln dieser Welt bewegt, stimmt das, was ich sage? Ist rumgelaufen, hat den Sabbat gehalten und alles Mögliche hat er gemacht normalerweise. Aber, Entschuldigung, ich höre auf. Aber er hat sich danach gerichtet, so im normalen Leben, aber da, wo es drauf ankam nachher, hat er gesagt, ich bin nicht dazu da, um hier in dieser Welt für irgendeine politische Veränderung zu kämpfen. Ich bin nicht hier, um diese Welt zu heilen, das System dieser Welt im Rahmen des Systems dieser Welt. Nein, ich bin hier, weil ich ein anderes Reich vertrete, das schon in dieser Welt, also es ist jetzt in dieser Welt, aber es ist nicht von der Welt. Deswegen hat Jesus später auch gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. So, tut mir leid, dass ich das nicht zum Abschluss bringen kann. Bewegt mich sehr selber. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, weiterhin. Was heißt das, dass ich meinen Sinn erneuere? Und dann heißt es da, zu dem Prüfen, das will ich noch eben sagen, auf das ihr prüfen könnt. Ich muss meinen Sinn erneuern, damit ich prüfen kann, was Gottes Wille ist. Das kann ich nicht mit meinem weltlichen getrainierten Sinn. Das kann ich nicht mit meiner Art und Weise von früher. Dazu brauche ich eine Veränderung meines Sinnes, also meines Verstandes, meines Seins. Und dann heißt es da, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und dann sagt das nochmal, allgemein ist der Wille nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nächstes Mal werde ich noch mehr darüber erzählen. Amen. So, wer möchte?